Das eigenartige Joch Jesu. Fortsetzung meiner letzten Predigt. Wer erinnert sich noch daran? Die letzten Worte meiner letzten Predigt lauteten: Zur Freiheit seid ihr berufen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun ist Freiheit ja nichts Schlechtes, aber seien wir doch mal ehrlich, wer ist denn schon wirklich frei? Viele denken das ja, wenn sie gute Stimmung sind. Aber schon bei Verstößen gegen irgendwelche Gesetze, zum Beispiel im Straßenverkehr, merken wir dann, dass es mit unserer Freiheit offensichtlich doch nicht so unkompliziert ist wie angenommen. Wir hatten vorher dann schon mal ins Alte Testament geschaut und dort bei Sacharja 4 gelesen: Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und das sagt immerhin der Herr der Heerscharen, der nun wirklich riesige Heere aufbieten kann, jederzeit, und der eine unbegrenzte Kraft hat. Aber Heere und Kraft sind zu Zeiten des Neuen Testaments und damit zu unseren Zeiten scheinbar nicht mehr gefragt. Noch nicht einmal unser Geist, da wäre es ja auch schlecht bestellt mit, sondern durch meinen Geist, spricht Gott, unser Schöpfer und Herr. Ja, und da kommen wir dann zu der Tatsache, dass Geist und Glauben zusammenhängen. Denn der Glaube, den Gott meint, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist nicht der Glaube, den Menschen selber entwickeln können, wenn sie irgendwelchen logischen Gedanken aneinanderreihen. Nein, der Glaube, den die Schrift meint, das ist ein Glaube, der als Gabe, also als Geschenk von Gott vergeben wird. Und ja, so langsam kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was da heißt: Mein Gerechter soll aus Glauben leben, sagt Gott im Neuen Testament, im Römerbrief 1,17 und tatsächlich auch schon im Alten Testament bei Habakuk 2,4. Also einmal im Alten Testament, dem Buch des Bundes mit dem Gesetz, und im Neuen Testament beim Buch des Bundes über die Gnade. Widerspricht sich das dann nicht? Nein, denn die Stelle im Alten Testament bei Habakuk war eine Prophetie auf den neuen Bund. Mein Gerechter soll aus Glauben leben. Aber auch in den Anfängen unserer Glaubensgeschichte im neuen Bund gab es schon recht früh Uneinigkeit und sogar Streit über genau dieses Thema. Ich will mal die Situation beschreiben. Es gab eine Versammlung der Apostel und Ältesten und der gesamten Gemeinde von Jerusalem. Es hatte nämlich Streit gegeben. Einige der Neubekehrten wollten besonders heilig sein und verkündigten den Menschen, dass nicht nur die neue Geburt des eigenen Geistes und damit die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist praktiziert und gelehrt werden sollte, sondern dass auf jeden Fall auch noch zusätzlich das Gesetz des Mose einzuhalten wäre. Diese Leute waren Pharisäer, so schreibt uns die Bibel, also Schriftgelehrte, die sich bekehrt hatten. Sie hatten Jesus als ihren Herrn angenommen, aber meinten, dass die Menschen auf jeden Fall auch noch Eigenleistungen zu erbringen hätten, um Gott zu gefallen und dem Willen Gottes zu stehen. Also zusätzlich zum Glauben das Gesetz des Mose befolgen sollten. Schließlich ergriff der Apostel Petrus das Wort, und was er sagte, wollen wir uns mal anschauen. Ich lese mal vor. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf dem Nacken der Jünger legt, welches weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Der Apostel Paulus hat hier in der Apostelgeschichte 15,7-10, der Apostel Petrus hatte des Pudels Kern genau getroffen. Da hatten sie doch schon Generationen und Übergenerationen mit dem Gesetz abgemüht und es nicht geschafft, das Gesetz Gottes, die mosaischen Gesetze Gottes, einzuhalten. Trotz aller möglichen Anstrengungen und unter Einsatz ihrer ganzen Kraft. Und jetzt kamen diese Neubekehrten und verlangten, dass zusätzlich zur Gnade Gottes durch Jesus Christus, zusätzlich zum Glauben durch den Heiligen Geist, auch noch das Gesetz eingehalten werden sollte. Schauen wir mal, wie der Streit ausging. Wir lesen Apostelgeschichte 15,28. Dort heißt es: Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Peng. Ende der Fahnenstange. Das war's und das ist es bis heute. Das hat uns übrigens vorhin auch Martin in seinem Bibelvers gesagt. Das waren die Dinge, von denen man sich weghalten sollte. Ihr Lieben, das Gesetz des Mose, das waren nicht etwa nur 10 Gebote, sondern das mosaische Gesetz sah über 500 Einzelvorschriften vor, die im Alten Bund alle einzuhalten waren. Und nun kamen die Apostel und die Ältesten der Urgemeinde in Jerusalem mitsamt der versammelten Gemeinde zu dem Schluss, nur 3 Dinge sollt ihr beherzen, das reicht. Das war's. Weitere Lasten sollten sie den Christen nicht auflegen und sollte den Christen nicht aufgelegt werden. Und warum? Das steht in Römer 10,4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Wenn man sein Leben bis dahin damit verbracht hatte, nichts falsch zu machen, die Gesetze zu befolgen, sich buchstäblich manchmal bis zur Erschöpfung angestrengt hatte, um den Willen Gottes zu erfüllen. Denn der gute Wille war ja da. Allein aus eigener Kraftanstrengung konnte es nie gelingen. Das war nicht nur erschöpfend, sondern auch frustrierend. Man konnte darüber sogar richtig zornig werden. Alles immer wieder versucht und nie geschafft. Ja, kann ich selbst denn gar nichts? Und seien wir doch mal ehrlich, wir hier in Europa und ganz besonders in Deutschland, dem Volk der Dichter und Denker und der bekanntesten Philosophen, deren Lehren und moralischen Anspruchshaltungen, die heute noch in aller Munde und schlimmerweise auch noch in allen Köpfen rumspuken, genau diese falschen Lehren haben doch auch uns dazu gebracht, uns von klein auf an anzustrengen, Leistung zu bringen und den hohen Ansprüchen, von denen wir dachten, sie würden uns schon irgendwie vor Gott gerecht machen, zu erfüllen. Kürzen wir die Sache hier einfach ab. Das ist alles bestenfalls Philosophie oder Religion oder bestenfalls auch Theologie, hat aber mit biblischem Glauben nichts zu tun, aber auch gar nichts. Aber ich denke, das genau war der Grund dafür, warum Gott zu uns gesagt hat, lasst euch durch Erneuerung eurer Gedanken umwandeln. Römer 12. Unsere ursprünglichen Gedanken, die wir uns seit unserer Geburt gemacht haben und die wir uns aus einer zutiefst gefallenen Schöpfung entliehen haben, ist für uns Christen wirklich nicht hilfreich. Unsere Gedanken und Sinne und damit unsere Gesinnung, sagt die Bibel, stecken noch zu sehr in dem uns von der Umwelt eingeprägten Leistungsdenken. Und viele Menschen, die es besonders gut damit meinten, volle Leistung zu bringen, um erst den Eltern und später den Lehrern und schließlich den Chef zu gefallen, viele Menschen sind darüber müde geworden. Sie haben sich Lasten aufbürden lassen, die sie gar nicht mehr tragen konnten. Und nicht wenige sind darüber krank geworden an ihren Seelen und auch an ihren Körpern. Was aber ganz vielen Menschen letztendlich gemerkt haben, war, dass ihnen bei all ihren Bemühungen, Leistung zu bringen, einfach der innere Frieden abhanden gekommen ist. Und allein dieser Mangel an innerem Frieden macht die Seele vieler Menschen kaputt, fürchterlich kaputt. Kommen wir jetzt also zum Original, dem Heilsplan Gottes zur Erlösung der Menschen. Eine der Kernaussagen zu diesem Thema Gesetz lautet, wie schon gehört, Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Kleiner Einschub zur Beruhigung für die, die sich Sorgen machen, hinfort nun ganz ohne Gesetz auskommen zu müssen. Gibt es dann ab sofort gar kein Gesetz mehr? Doch, natürlich, es gibt noch ein Gesetz Gottes, nämlich das Gesetz des Geistes. Das lesen wir wo sonst im Römerbrief. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht. So ganz anders wie die Gesetze des Mose. Lasst mich hier mal einen ganz eigenen Gedanken einfügen, der mir bei der Predigt heute Nacht eingefallen ist. Wir haben also im Neuen Bund ein neues Gesetz. Das Gesetz des Geistes für die Kinder im Neuen Bund, dem Bund der Gnade. Ein Gesetz ist dazu da, um eingehalten und befolgt zu werden. Und die große Frage ist jetzt, sind wir als wiedergeborene Christen eigentlich genauso bestrebt, dieses Gesetz des Geistes zu befolgen und einzuhalten, wie seinerzeit die Juden unter dem mosaischen Gesetz? Oder versuchen wir mit allerlei Ausreden, Gegenentwürfen, theologischen Spitzfindigkeiten und Vernünfteleien zu erklären, dass wir doch lieber wieder die alten Gesetze aufrichten wollen? Damit kannten wir uns aus und mit dieser Eigenleistung wieder Akzeptanz und Ansehen bei unserer Umgebung abholen können. Bei den alten Gesetzen können wir dadurch wenigstens ein bisschen stolz sein über unsere eigene Leistung und damit auf uns selbst und müssen uns dann auch nicht immer wieder aufs Neue, wie sagt man so übel, zu Kreuze kriechen. Ja genau, das ist der eigentliche Antrieb für alle Bestrebungen unsererseits, zu beweisen, dass man selbst auch was schaffen kann. Werkgerechtigkeit ist der Fachausdruck. Und dann kann man wenigstens auch ein bisschen stolz sein auf sich selber. Warum das aber der Holzweg ist, auf dem man sich begibt, das sagt uns schon das Alte Testament klar und deutlich. Bevor ein Herz fällt, wird es stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und was die Bibel sonst noch über Hochmut sagt, das lohnt sich mal in Ruhe mit einer guten Konkordanz nachzulesen. Aber wir beenden jetzt mal den kleinen Gedankenausflug von heute Nacht und behalten vielleicht im Hinterkopf, wir haben immer noch ein Gesetz. Allerdings das Gesetz des Geistes. Vielleicht ist es ratsam, sich damit mal genauer zu befassen. Jetzt kommen wir aber wieder zur guten Nachricht, dem Evangelium, zu Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr Lieben, das sagt die Bibel zu wiedergeborenen Christen, zu den Galatern. Es gibt also zumindest die Möglichkeit, auch nach der Bekehrung wieder in den alten Zustand zurückzufallen und wiederum in der Knechtschaft zu landen. Und damit das nicht passiert, sollen wir feststehen und uns das Joch der Knechtschaft nicht wieder auflegen lassen. Wir merken uns einfach mal den Begriff, das Joch der Knechtschaft. Und kommen nun zu einer Bibelstelle, die wir hier wohl alle kennen und die auch alle anderen Menschen kennen. Und nur mal so nebenbei, wenn wir nicht so recht wissen, was wir den anderen Menschen als Christen sagen sollen, dann ist diese Stelle heute die Mindestanforderung. Das sollten nicht nur alle, diese Stelle müssen alle kennenlernen. Ich lese sie mal vor. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, da ist sie, doch die Antwort für all diejenigen, die Ausschau danach halten, was sie nach ihrer Bekehrung denn vielleicht selber machen können. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also, wir sollen tatsächlich etwas tun. T-U-N. Wir sollen das Joch Jesu auf uns nehmen und von Jesus lernen. Nachdem wir eben schon von einem Joch der Knechtschaft gehört haben, finden wir den Begriff Joch hier wieder. Das Joch Jesu. Was ist denn eigentlich ein Joch? Nun, ein Joch war ursprünglich mal ein Geschirr für Lasttiere, die vor einen Karren gespannt wurden und durch das Joch gezwungen waren, im Gleichschritt zu gehen und damit die Lasten, die für einen zu viel waren, gemeinsam fortzubewegen. Man zog gewissermaßen an einem Strang und konnte somit Lasten befördern. Was ist nun dieses Joch Jesu, auf das wir auf uns nehmen sollen, in das wir uns einspannen lassen wollen? Nun, erstmal kurz gesagt will ich euch sagen, was das Joch Jesu nicht ist, was das Joch Jesu auf keinen Fall ist. Das Joch Jesu ist nicht sein Kreuz, auf gar keinen Fall. Das Kreuz Jesu konnte er nur ganz alleine tragen. Das Kreuz Jesu war unsere Sünde, unsere Schmerzen, unsere Leiden, unsere Selbstständigkeit, unsere. Dieses Kreuz, sein Kreuz, dafür konnte er niemanden mit einspannen, das konnte nur er allein und sonst niemand. Und das hat er dann ja auch getan. Nein, das Joch Jesu ist sein Wort, seine Wahrheit, sein Wille, sein Befehl, sein Auftrag, das alles ist das Joch Jesu, auf das wir auf uns nehmen sollen. Und ich möchte, damit wir nicht in die Gefahr kommen, zu versuchen, mal das Kreuz Jesu zu tragen, ein Spruch, ein Vers aus Jesaja 53 vorlesen. Dort wird nämlich das Kreuz Jesu beschrieben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Abgeschlossene Vergangenheit, sind wir heil geworden. Das zum Thema Kreuz Jesu. Und jetzt kommen wir wieder zum Joch Jesu. Nein, das Wort Joch Jesu ist sein Wort, seine Wahrheit, sein Wille, sein Befehl, sein Auftrag. Das alles ist das Joch Jesu, das wir auf uns nehmen sollen. Und dieses Joch ist nicht schwer, so wie das Joch der Knechtschaft es ist, sondern, was sagt Jesus? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn an einem Joch ziehen ja beide, Jesus und wir. Und natürlich, wir sollen bei all der Freiheit, die Jesus für uns erstritten hat, indem er all unsere Unzulänglichkeiten ganz auf sich allein genommen hat, nun sollen wir uns eine neue Last auflegen lassen. Aber diese Last, sagt Jesus, ist leicht. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn an diesem Joch zieht ja Jesus mit uns und in die gleiche Richtung. Und das Schönste an einem Joch, da kann nicht jeder, der eine dahin und der andere woanders hinziehen. Nein, der Stärkere gibt die Richtung vor. Und noch etwas unterscheidet das Joch Jesu vom Joch der Knechtschaft. Das Joch der Knechtschaft wird uns auferlegt. Das Joch Jesu aber können und sollen wir selbst auf uns nehmen. Mit unserem freien Willen, mit unserer freien Entscheidung. Und daher ist es so wichtig, sich über das Joch Jesu Gedanken zu machen und sich damit zu beschäftigen. Das Joch Jesu ist sein Wort, seine Wahrheit und sein Wille und sein Befehl und sein Auftrag, sein Frieden, sein Charakter. Und wenn man sich nun fragt, was der Preis dafür ist, dann werden wir erfahren, dass dieser Preis bereits bezahlt worden ist. Und das bedeutet, wenn wir das Joch Jesu auf uns nehmen und seine Last übernehmen, dann findet ein Austausch statt. Wenn wir sein Wort auf uns nehmen, dann werden andere Worte, mit denen wir uns unnötigerweise beschäftigt haben, weggenommen. Wenn wir seine Wahrheit auf uns nehmen, dann wird die Lüge in uns weichen und uns nicht mehr in die Irre führen können. Seine Wahrheit wird uns frei machen. Wenn wir seinen Willen auf uns nehmen, dann wird unser eigener Wille, der uns mehr Schaden als Nutzen gebracht hat, in den Hintergrund gedrängt. Wenn wir seinen Befehlen nachkommen und ihm gehorchen, dann werden wir immun gegen falsche Befehle und falsche Ansprüche an uns selbst und gegen uns. Wenn wir seinen Befehl folgen, zum Beispiel dem Missionsbefehl, dann werden wir Erfüllung und Genugtuung empfinden. Wenn wir seinen Frieden finden und ihn in uns einkehren lassen, dann werden unsere Seele von Unruhe, Unfrieden, Angst und Sorgen befreit. Wenn wir unter seinem Joch immer weiter umgewandelt werden, dann werden wir seine Charakter- und Wesenszüge übernehmen können. Dann wird Stolz umgewandelt in Demut und Zorn wird umgewandelt in Sanftmut. Mit einem Wort, das Joch Jesu, das wir aufnehmen sollen, dient uns selber zum Besseren und tut uns ganz einfach gut. Denn was sagt Jesus? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und so werdet ihr Frieden für eure Seelen finden. Und jetzt kommt der Clou des Ganzen. Für diesen Dienst, mit ihm zusammen an einem Joch zu ziehen und damit etwas in die richtige Richtung zu ziehen, sucht unser Herr Jesus Menschen. Aber keine perfekten Menschen, keine, die schon eine gewisse Fertigkeit mitbringen, keine, die man aus dem Stand gleich an allen möglichen Brennpunkten einsetzen kann, keine, die besonders fit sind, keine, die besonders belastbar sind, ohne Krankheiten und mit stabilen Seelen, die sucht Jesus nicht, nein. Denn dieser Ruf richtet sich an alle, die mühselig und beladen sind. Und was will er dann ausgerechnet mit diesen Menschen, die mit sich und dem Leben schon alleine gar nicht mehr klarkommen und die meist schon erschöpft und müde sind, was will er denn mit diesen Menschen anfangen? Nun, als erstes will Jesus sie erquicken. Kennt ihr das, wenn man müde und erschöpft ist von der ganzen Arbeit des Tages und dann unter die Dusche geht und ein Strahl Wasser über Kopf und Körper läuft? Erquickend. Oder wenn man den ganzen Tag unter der Hitze gelitten hat und mit einmal abends kommt ein kühler Windhauch und erfrischt den ganzen Menschen. Das will Jesus mit uns machen. Das will Jesus mit dir machen. Und Jesus ist nicht nur auf der Suche nach Ersttätern, sondern er ist auch derjenige, der jedem Menschen eine zweite Chance einräumt. Oder eine dritte. Oder eine vierte. Und. Und wenn du einer von denen bist, der sich schon immer gefragt hat, was kann ich denn nun machen? Hier ist die ganz einfache Antwort. Kommen. Eine Entscheidung treffen. Nicht mehr so zu bleiben, wie du bist, sondern sich selbst einen Schubs geben und zu Jesus kommen. Sein Leben Jesus geben und sagen, hier bin ich. Ich brauche dich. Herr, hilf mir. Und dann geht es auch nicht am nächsten Tag los mit einem neuen Auftrag, einer neuen Herausforderung, einer neuen Anstrengung, sondern Jesus sagt erstmal, ruhe dich aus und schau dich erstmal um. Wisst ihr, früher gab es bei den Juden im alten Israel eine tolle Regelung. Wer frisch geheiratet hat, der wurde ein Jahr lang vom Kriegsdienst befreit. Ich habe mal eine Gemeinde erlebt, die neue Bekehrte nicht gleich am nächsten Tag zu einem Dienst eingeteilt haben, weil Personal ja überall knapp ist. Nein, der oder die Neue sollte erstmal in Ruhe kommen und erfahren, was den Frieden Jesu wirklich ausmacht. Als nächstes sagt Jesus vielleicht, komm, lass dich verändern durch Erneuerung deiner Gedanken, deiner Sinne, deiner Gesinnung. Und du sagst gerne ja. Wo mich meine bisherigen Gedanken hingebracht haben, das habe ich ja erleben müssen. Also will ich mich gern erneuern lassen. Und dann kommt vielleicht der Tag, wo Jesus zu dir sagt, nimm auf dich mein Joch und lerne von mir. Und dann geht das Abenteuer los. Begreifst du? Du musst nichts mitbringen, außer deiner Bereitschaft mitzumachen, denn Jesus kennt dich besser, wie du dich selbst kennst. Und deshalb sagt er, lernt von mir. Und wenn man etwas neu lernen will, dann muss man nicht in der 9. Klasse anfangen, sondern man fängt ganz vorne an, Grundschule, 1. Klasse. Und denk daran, du musst dir auch im Nachhinein nichts verdienen oder erarbeiten. Es ist alles geschenkt, aus lauter Gnade und bedingungsloser Liebe. Und jetzt kommt mein Lieblingsspruch, weil ich ihn selbst als so entspannend und beruhigend erlebt habe. Gott wird niemals etwas von dir fordern oder erwarten, was er dir nicht vorher geschenkt hat. Ich habe das selbst erlebt, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Vielleicht schenkt er dir den Glauben, den du so vorher nie kennengelernt hast, als Gabe, als Geschenk des Heiligen Geistes. Vielleicht schenkt er dir den Frieden, nachdem du dich so lange schon gesehnt hast. Kennt ihr das, ihr Lieben? Lass mich bloß alle in Ruhe. Wer das sagt, der braucht keine guten Ratschläge oder stundenlange Überredungsversuche, der braucht einfach nur Ruhe und Frieden. Und wer sagt, er habe Durst, der braucht ein Stück Brot oder der braucht kein Stück Brot oder Fleisch, der braucht einen kräftigen Schluck gut temperiertes Wasser. Wer schwere seelische Lasten mit sich herumschleppt, der braucht keine neuen Verpflichtungen oder Arbeiten, der braucht Entspannung und jemanden, der ihm tragen hilft. Ihr Lieben, wir sollten uns auch langsam darauf vorbereiten, dass wir gerüstet sind, wenn genau diese Menschen, die Jesus ruft, zu uns kommen. Die, die mühselig und beladen sind, die den Heilandsruf folgen und hier auf der Suche nach Hilfe bei uns aufschlagen. Den Heilandsruf Jesu haben wir heute schon gehört. Wir kennen ihn ja, denke ich, auch alle. Damit wir aber erinnert werden, was die Stunde geschlagen hat und wo wir uns auf der Weltenuhr im Moment stehen, möchte ich uns und allen anderen, die das heute oder später hören, noch einen Vers aus dem letzten Kapitel der Bibel vorlesen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens umsonst. Das Leben selbst ist eine Person. Das Leben selbst ist Jesus Christus. Amen.